Get good or die trying. Souls Games im Fearless Drinking.
Hallo Freunde, willkommen bei Fearless. Heute an meiner Seite sind Enrico.
Moin.
Johnny.
Hi.
Und der heutige Special Guest, der Hase im Urlaub ist und wir ihn vertreten müssen, weil wir ja Fearless heißen, sonst müssten wir uns ja umbenennen, das funktioniert ja nicht. André, guten Tag.
Moin.
So, heute das Thema ist Souls-like und zwar haben wir uns gedacht, André und wir alle, Hase würde das Thema auch feiern, ist aber leider heute nicht da. Trotzdem war der Wunsch, dass wir Souls-like im Allgemeinen das Genre durchnehmen. Heißt also, dass wir Spiele aus dem Souls-like-Universum beziehungsweise dem Genre nehmen und diese auch bewerten, darüber sprechen. Und bin gespannt, was wir so alles zu sagen haben.
Meinst du durchnehmen, wie die Spiele uns durchgenommen haben?
Ja, klar, sie haben vernichtet. No, zero deaths!
Zero deaths! All games, no hit, zero deaths, alles, ne?
Das first try.
First try. André, du bist auch tatsächlich sehr perfekt für diese Folge, weil du auch einen großen Erfahrungsschatz mitbringst, was Souls-Titel angeht. Willst du einmal ganz kurz anreißen, wie du an dieser Reihe so gekommen bist? Ich glaube, die meisten Zuhörer kennen unsere Geschichten so ein bisschen schon mal, was wir für Erfahrungen hatten. Aber was war denn bei dir so der Start?
Wie ich eingestiegen bin in die Souls-Titel, also ich habe von Demon's Souls damals keine Ahnung gehabt, nicht mitbekommen, dass es raus war, genauso von DS1 keine Ahnung gehabt. Und dann irgendwann hat mein Bruder DS2 durchgezockt und hat mir gesagt, yo, das musst du unbedingt zocken, das wäre was für dich. Und das war mein Einstieg damals in die Souls-Titel und seitdem habe ich eigentlich gerade die von From Software, die Titel, keinen einzigen ausgelassen.
Krass.
Stille. Ich fand es gerade interessant, dass du mit Dark Souls 2 angefangen bist, weil das mit der Titel ist, den ich am wenigsten mag von den FromSoft-Spielen. Ich glaube, hättest du mit 1 angefangen, wärst dann zu 2 gekommen, so wie ich, würdest du das wahrscheinlich auch schwierig sehen, oder? Ja, okay, lass uns das noch nicht jetzt anreißen. Wir kommen ja gleich sowieso zum Spiel. Ich will nicht alles vorweggreifen. Aber fand ich auf jeden Fall interessant, dass du diese Reihenfolge hattest.
Ja, absolut. Und bis heute hält sich das ja an. Das Allgemeine, das Genre wurde geprägt von From Software. Das ist ganz klar deklariert. Deswegen heißt es auch Souls-like. Da haben wir oft drüber gesprochen, bereits in den alten Folgen. Du hast es wirklich in der Gaming-Industrie geschafft, wenn dein Spiel, der Name deines Spiels als Genre deklariert wird. Und das ist eine Leistung, hundertprozentig.
So wie Tempotaschentücher.
Genau. Kommen wir auch direkt zum ersten Spiel, beziehungsweise den ersten drei Spielen. Da wir Dark Souls komplett zusammengepackt haben, natürlich gibt es einzelne Wertungen, reden wir aber insgesamt über Dark Souls 1, 2 und 3. Nehmen die so ein bisschen auseinander und gucken, was sich in den Jahren dann dementsprechend verbessert hat oder verschlechtert hat. Wer weiß das schon?
Verschlechtert eher.
Findest du? Würdest du sagen, von Dark Souls 1 bis Dark Souls 3 hat sich die Kurve insgesamt verschlechtert?
Nee, also ich fange gleich mal an. Ich bin mit 1 angefangen damals, fand es total genial. Das war der erste Souls-Titel, den ich so gespielt habe. Hat mich total geflasht. Eine ganz neue Welt für mich geöffnet. Besonders der erste Boss, auf den du triffst, das ist ja der auf der Brücke. Wie hieß der? Fällt der Name jetzt nicht ein.
Der Minotaurus,
meinst du? Ja, genau, der Minotaurus, wo du sofort auf die Fresse bekommst und denkst, Alter, was spiele ich hier gerade? Ja? Und dann lernst, mit diesem Frust umzugehen.
Davor noch Asylum Demon.
Ja,
ich glaube,
ja, ja.
Jeder, der Dark Souls 1 angefangen hat, der hat versucht, erstmal mit Fäusten Asylum Demon zu legen.
Ja.
Das musste, ne?
Der klassische Souls erste Boss, der dich auf jeden Fall legt. Der dich erstmal in den Nexus oder was auch immer bringt, ne? In deine Hub-Welt, um dir zu sagen, du bist angekommen, hallo.
Das ist das Spiel.
Da war das tatsächlich noch nicht so. Du musstest was anderes machen. Ne? Ja? Also du musstest an ihm vorbeilaufen und ich habe das echt nicht gecheckt das erste Mal, ne? Asylum Demon, ich habe ihn versucht zu legen mit Fäusten. Nee, warum mache ich so wenig Damage, wie Dodgen und alles Mögliche? Und dann habe ich gesehen, okay, wenn du da reinkommst, da wird eine andere Tür aufgemacht. Wie kommt das denn?
Ja, hast recht. Ich hatte ganz vergessen, dass man überhaupt an ihm vorbeilaufen musste das erste Mal. Sonst hätte man ihn ja gar nicht legen können.
Richtig.
Und an sich, nachdem man das gecheckt hat und da noch die offene Tür gesehen hat, wo man eben schnell rein muss, wenn man dann das zweite Mal auf ihn trifft, ist er doch recht einfach für den ersten Boss. Aber das bleibt nicht so.
Das hundertprozentig nicht. Und dieses Gefühl hatten wir immer vermittelt bekommen. In jedem der drei Games hattest du irgendein Ding. Bei Dark Souls 3 war das ja auch genauso. Da kommt einfach nur eine Wall direkt. Eine Wall, die du erstmal überwinden musst. bis du das Game dann zocken kannst. Aber dann war das immer so, du kommst in eine Area und bist erstmal weitläufig. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wo, wie, wo, was? Dark Souls 1 war ja noch schlimmer. Du hattest direkt quasi 5 Wege, die du einnehmen, die du nehmen konntest und wusstest nicht, wohin du musst. Ne? Dark Souls 3 dagegen war ein bisschen linearer, muss man dazu sagen. Da war das klar deklarierter. Aber bei 1, ich war verwirrt. Und dann kommst du in ein Gebiet, wo du allein schon vom Gift stirbst und fertig. Und weiß nicht, warum.
Ich finde vor allem, was für mich immer besticht bei den Souls-Games und gerade in Dark Souls, ist dieses Mystische und diese Secrets und du hast gar keinen Plan, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Wie erreichst du was? Wo kommst du hin? Wo kannst du nochmal hinkommen? Was für Möglichkeiten hast du? Wände zerschlagen oder keine Ahnung was? Das war immer so richtig, richtig geil. Gerade in Dark Souls fand ich das super. Du stellst dich irgendwo hin für 20 Sekunden, machst einen Emote. Ich weiß nicht, ob es jetzt im ersten Teil schon so war oder und dann machst du plötzlich irgendwie einen Geheimgang freischalten oder kannst irgendwo hinfliegen oder whatever, ne? Genau, Praise the Sun. Ihr habt es gerade alle sehr, sehr schön mir vorgeführt. Das fand ich immer am geilsten in diesen Spielereien. Ne? Diese Secrets und dieses, du weißt nicht, was auf dich wartet in der nächsten Ecke. Ne?
Aber im Vergleich zu den anderen Titeln, die wir ja gleich noch durchsprechen werden, ist Dark Souls noch relativ schlicht, was die ganzen Mechaniken und so weiter angeht. Das ist ja, man sieht es halt, das Fundament, der Grundstein, worauf FromSoft dann halt aufgebaut hat. Wie findet ihr das Setting generell? Das ist ja so ein bisschen mittelaltermäßiger, sag ich mal. Hase würde sagen, es ist Mittelalter.
Mit Knarren.
Hat euch das Setting dort gepackt oder sagt ihr, die anderen Spiele haben es besser gemacht?
Also wenn ich über das Setting nachdenke von den Souls-Spielen, also von den Dark Souls-Spielen an sich, ich finde, die Atmosphäre, die Spiele einfach geben, ist super. Aber ich persönlich war jetzt noch nie so ein großer Typ, der gesagt hat, ey, das Setting interessiert mich super doll, weil bei mir geht es bei den Spielen gerade hauptsächlich ums Gameplay. Ja. Es geht um die Bosse, es geht um die Atmosphäre, die man in den Leveln halt, in den verschiedenen Umgebungen sieht. Das ist einfach super. Und das wurde, finde ich, auch von Souls 1 zu 2 zu 3 immer besser.
Aber, jetzt kommt dieses Aber, warum ich Dark Souls 2 nicht mag. Dark Souls 2 ist um einiges langsamer vom Gameplay, finde ich persönlich. Sehr träge, auch, ich glaube, beim Heilen bleibst du dort dann stehen. In den anderen Teilen ist es ja nicht so. Und das hat mich sehr, sehr krass gestört. André, wie siehst du das?
Dark Souls 2 ist ja, wie du schon sagst, so ein bisschen das schwarze Schaf der Dark Souls-Reihe. das hat den Grund, dass das von einem anderen Entwickler, Hauptentwickler, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, mitproduziert wurde. Du hast absolut recht, es ist langsamer. Die haben in Dark Souls 2 im Vergleich zu 1 haben die eine Spielmechanik mit eingebaut. Ich glaube, die Skillpunkte hießen Adaptation. Mhm. Und man war halt gerade im Rollen, war man wesentlich langsamer am Anfang, wenn man das nicht geskillt hat. Mhm. Und die meisten Leute, die das einfach so anzocken, ohne sich darüber vorher zu informieren, die wissen gar nicht, dass man die Iframes, also wenn man rollt, wie lange ist man unsterblich während der Rolle, dass man die dadurch erhöhen konnte. Das war in Dark Souls 1 nicht der Fall. Da hatte man das immer gleich. In Dark Souls 2 konnte man das sozusagen hochskillen und erst ab einem Wert von 20, meine ich, warst du auf demselben Niveau, wie du das in Dark Souls 1 hattest.
Krass, stimmt. Ja, an den Mechanics ein bisschen was geändert und vieles bei Dark Souls 2, kann ich mich noch genau erinnern, war eher im Hintergrund. Du hast es nicht direkt vermittelt bekommen, ne? Was die Stats zum Beispiel, wie du gesagt hast, auswirken. Aber auch bei vielen anderen Sachen, sei es mit Waffen und alles Mögliche, das war nicht klar deklariert, sondern erst durch die Community herausgefunden worden. Ne?
Allgemein, die Spiele komplett in Dark Souls, wenn man sich jetzt nicht jede einzelne Passage, jedes einzelne Gespräch irgendwie anhört und findet man da erstmal nicht viel von raus. Also muss man sich schon eher im Netz informieren, bevor man, also wenn man sich jetzt nicht im Netz informiert, weiß man absolut nicht, was ist und welche Stats am besten sind und was man skillen sollte. Ja. Und also da bleibt man ganz schön im Dunkeln erstmal.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Gameplay-Mechanics angerissen. Was sind denn die großen Unterschiede zwischen den drei Teilen im Kampf zum Beispiel, im Combat-System? Ich weiß, dass im zweiten Teil, da erinnere ich mich ganz gut dran, weil du, André, gerne erzählst, hier mit diesen beiden Zweihandwaffen von den Smelter-Demon-Varianten. Es gibt ja einmal den roten und einmal den blauen, ne?
Ja.
Und wenn du beide Waffen dir reinpackst als Zweihandwaffen und dann einen gewissen Wert hast, hast du plötzlich so eine Zweihand-Combo-Power-Stance-Super-Mega-Duper-Angriff, was du auch nicht erstmal irgendwie weißt. Ne? Und ich glaube, die waren relativ neu, diese Zweihand-Power-Stance, nenne ich sie jetzt einfach mal, diese Angriffe, waren, glaube ich, im zweiten Teil das erste Mal mit drin. Ne?
Genau, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es im ersten Teil auch sowas Ähnliches gab, aber im zweiten Teil, wie du schon sagst, diese, man konnte, wenn man die Smelter-Demons gelegt hat, konnte man mit den Boss-Seelen ja immer entweder Waffen oder Rüstungen von denen kaufen. Und wenn du beide Smelter-Demon-Swords, ich weiß jetzt nicht genau, ob die so hießen, aber wenn du die beide hattest und die hatten irgendwie einen Stärkewert von 50, konnte man, wenn man den Stärkewert um 50% überschritten hat, also ich glaube dann 75, konntest du beide Waffen tragen. Also du konntest die theoretisch auch schon vorher tragen, aber hattest diese Special Stance nicht. Und ja, mit dieser Special Stance hast du halt mit beiden Waffen gleichzeitig zugeschlagen.
Und du konntest auch nicht aktiv oder effektiv angreifen. Du konntest ja theoretisch immer alles tragen, aber die haben halt nicht den vollen Effekt gehabt, wenn du nicht die Punkte drauf hattest.
Ne? Genau.
Ja.
Aber sonst, Dark Souls 2 hat sich verhalten von den Waffen her, außer diese Kleinigkeit in dem Sinne, wie bei Dark Souls 1 tatsächlich. Du hattest lediglich die Waffe entweder rechte Hand, linke Hand, verschiedene Movesets oder zweihändig verschiedene Movesets. Mhm. Ne? Aber du konntest nie zum Beispiel Dagger und Sword in irgendeiner Weise kombinieren oder sowas. Mhm. Du hattest lediglich geschlagen, mit der einen Hand das Moveset, mit der anderen Hand das Moveset. Und Dark Souls 2 war das erste Mal, dass die in irgendeiner Weise zwei Waffen reingebracht haben, dass man wirklich ein anderes Moveset dann hatte oder eine andere Attacke oder sonstiges. Und dieses System haben die dann ja immer weiter verfeinert, ja, wo es dann bei Dark Souls 3 richtig gut war. Das war so der Anfang des Ganzen, reden wir später natürlich über Elden Ring, da wurde es perfektioniert, meiner Meinung nach, aber bei Dark Souls 3 hat das ja schon großen Impact gehabt, dass du verschiedene Waffen derselben Gattung zum Beispiel in der Hand hattest, und dann wirklich andere Moves gemacht hast mit einem extra Knopf. Ne? Und das war für mich so Bildvariation wieder gesteigert ohne Ende. Ich bin ja absoluter Fan davon. Ne? Und man sieht richtig, mit jedem Teil sind Verbesserungen reingekommen. Es wurde versucht, es wurde gemacht. Die Seele war gleich. Ne? Ja. Die Seele des Spiels war gleich. Aber es hat so Spaß gemacht, diese kleinen Veränderungen zu sehen und zum vorigen Teil, die diese einfach nur Verbesserung und Variationen mitzubekommen.
Voll. Ich finde auch wenn der zweite Teil allgemein hin als der schlechteste Teil der Reihe gilt, habe ich den auch sehr, sehr doll im Herzen, weil der einfach ein bisschen kantiger war. Da kommen wir auch noch zu, wenn wir dann über Demon's Souls reden, was ich dann auch noch mal sehr, sehr hart abfeier. Und ich mochte dieses Verquere schon fast. Dark Souls 2 hat da zum Beispiel auch vom Level-Design gar keinen Sinn gemacht. So, du bist irgendwie in einem Lava-Level gewesen, zwei Räume weiter warst du gefühlt in so einer Unterwasserwelt. So, war jetzt nicht so, aber wisst ihr, was ich meine? Es war so, vom Aufbau hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber das wurde einfach random irgendwie zusammengeschmissen.
Aber genau das fand ich so interessant an Dark Souls 2, genau, weil jeder Ort, an dem du warst, hatte irgendwie Wiedererkennungswert. Ja. Du wusstest, du warst in einem Lava-Level. Danach Sunken King, okay, ist jetzt ein DLC, aber sah wieder ganz anders aus. In jede Umgebung, die du neu reingegangen bist, hat einfach so viel Wiedererkennungswert gehabt. Und das war in Dark Souls 1 auch sehr ähnlich, aber in 2 hat man das noch viel mehr gespürt, finde ich.
Voll.
Das ist auch eine Sache, die mir bei DS3 dann ein bisschen gefehlt hat, dass die Orte alle schon sehr ähnlich aussahen, von der Atmosphäre, von den Farben auch. Irgendwie ist mir da Dark Souls 2 viel stärker im Gedächtnis geblieben.
Oh, das stimmt. Dark Souls 3 hatte irgendwie gefühlt einen einzigen Farbfilter drauf, der sich durch das ganze Spiel gezogen hat. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Auch die Gegnervarianz fand ich im dritten Teil weitaus weniger als in den Teilen davor. Du hattest gefühlt sehr, sehr viel Humanoide, aber gar nicht mal so crazy abgefahrene Sachen, wie du sie vorher hattest. Natürlich auch, aber nicht in dem Ausmaß.
Auch bei den Bossen fand ich das so, dass es viel mehr humanoide Bosse gab. Ich habe das jetzt nicht ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Boss im Gedächtnis, aber irgendwie sind mir die Anzahl der humanoiden Bosse in Dark Souls 3 irgendwie mehr vorgekommen als in den Teilen davor.
Ich finde, Dark Souls 3 war auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man einfach mehr Erfahrung in dem Genre hatte, aber Dark Souls 3 kam mir berechenbarer vor,
wenn man das spielt. Du hattest auf jeden Fall nicht mehr so viele Orte, wo du runterfallen und einfach stumpf sterben konntest. Was das angeht, war Dark Souls 1 und 2 viel schlimmer. Also man konnte von irgendeiner Falle getötet werden oder runtergeschleudert werden von irgendeinem Gegner, der um die Ecke steht. Genau.
Balancing Issue. Aber das Balancing Issue, das Stichwort, fand ich aber auch, dass es mit jedem Teil besser wurde. Als Beispiel Dark Souls 1. Ich erinnere, ich glaube sogar im ersten Gebiet war das. Ich glaube, kurz davor oder nach dem Minotaurus-Boss hattest du auf jeden Fall eine Sequenz, wo eine Brücke war. Wenn du drüber gelaufen bist, ist ein Drache hinter dir geflogen, hat dich verbrannt. Punkt. Ne?
War das nicht Demon's Souls?
Nein. Auch. Ne?
Ja.
Da stimmt, war auch eine Sequenz. Stimmt.
Das war definitiv Dark Souls 1. Und wenn du das Spiel kanntest und vielleicht schon mal vorher gespielt hattest, wusstest du, ich kann mir einen Bogen holen, kann mich irgendwo an eine Stelle hinstellen, kann dem Drachen, wo er dann dementsprechend sitzt, in den Schwanz schießen. Und diesen abhacken. Klingt komisch, ist aber so. Und daraus habe ich dann eine Waffe bekommen.
Ja, das Drachenschwert.
Das Drachenschwert plus 3.
Das gute Drachenschwert plus 3.
Und das war zu dem Zeitpunkt absolut overpowered. Ne? Du hast alles geklatscht, ohne Ende, ohne Probleme. Das ist, glaube ich, danach abgefallen, weil das konntest du, glaube ich, nicht upgraden oder
das
sowas?
Konntest du nicht reparieren.
Nee, man konnte das schon reparieren, aber ich meine, du hast recht, man konnte das nicht so hoch skillen wie andere Waffen.
Genau, und dann wurden die anderen Waffen, auch die Standardwaffen, dann überflügelt quasi von der Stärke her im Endgame. Aber zu dem Zeitpunkt gab es meines Wissens nach zumindest nicht Stärkeres. Gut, du konntest natürlich irgendwo random zu einem Black Knight gehen, den von der Brücke stoßen, und hast du potenziell die Waffe bekommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber das musst du auch erstmal wissen. Ne?
Genau, in DS1 und DS2 war das allgemein so, dass man sich, wenn man so ein paar Tricks wusste oder das Spiel schon mal vorher gespielt hat, wusstest du, ja, wenn ich jetzt hier hingehe und da die Drop-Chance von dem Gegner wahrnehme, dann kriege ich da irgendeine coole Waffe oder irgendein cooles Armor-Set, was mich auf jeden Fall viel mehr voranbringt.
Ja.
Und das war in DS1 und 2 bei beiden Spielen der Fall. Man konnte so ein bisschen mehr sich durchs Spiel cheesen sozusagen.
Genau.
Und bei 3 habe ich das Gefühl, war das nicht mehr der Fall.
Aber das fand ich auch so geil, wie ich es gerade so anspreche. Du musst es wissen. Es gibt ja auch in irgendeinem Teil, frag mich welcher, ich werf das auch sehr krass durcheinander.
Wir sagen
so,
nicht
so eine Waffe, ich glaube irgendwie, war das eine Lanze oder so ein Zweihänder, so ein langer, wenn du den 100-mal gegen eine Wand quasi geschlagen hast oder irgendwo gegen den Gegner angewendet hast, ist die irgendwie abgebrochen und du hast plötzlich eine krasse Waffe gehabt, die irgendwie viel stärker war als die Grundwaffe. Das war irgendein Souls-Teil. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf.
Ich meine, das war Dark Souls 2.
Ne, irgendwas gab's da mal. Plötzlich war das eine ganz andere Waffe mit ganz anderen Fähigkeiten und richtig geil.
Da klingelt was. Ich glaube, das war tatsächlich Dark Souls 2 und da war so ein Stein an der Waffe, den du quasi nach einer gewissen Anzahl an Schlägen abgehauen hast. Ne?
Something like that. Ne? Und das sind so diese Sachen, wo ich mir denke, oh, wie geil. Du legst dich in ein Krähennest und plötzlich wachst du in einem anderen Gebiet auf. Ne? Du lässt dich von dem Gegner fangen, so wie du gesagt hast, André. Plötzlich bist du in einem anderen Gebiet. Ja. Du springst irgendwo runter, wo du normalerweise auf gar keinen Fall runterspringen wollen würdest. Plötzlich Boss, so ungefähr. Das ist richtig, richtig geil.
Ja, das Level-Design an sich, das ist ja absolut gestört. Die haben das allgemein Spiele damit geprägt. Und zwar fand ich das bei Dark Souls 1 richtig krass. Du bist in ein Gebiet gegangen, hast da alles gemacht, hast erkundet und gelootet und alles mögliche. Am Ende kam ein Boss und dann bist du weitergegangen. Auf einmal bist du wieder in dieser Startsituation, wo quasi dein Camp ist sozusagen.
Ja, Metroidvania. Vergessen wir nicht, dass Souls-Games im Kern auch Metroidvanias sind.
Ja, teilweise ja.
Also die haben die Essenz auf jeden Fall mit aufgenommen, dass du dir eine Welt langsam öffnest und auch Verlinkungen schaffst und keine Ahnung was. Ne? Richtig geil.
Das Nonplusultra durch Shortcuts und alles Mögliche. Ne?
Das ist auch der Aspekt, den die meisten Leute so sehr an Dark Souls 1 lieben. Weil da die, ich weiß gar nicht, wie die Hood sozusagen, in der man am Anfang ist, wie man die nennt in Dark Souls 1?
Es ist nicht der Firelink Shrine, das ist nämlich der dritte.
Okay. Nee, das ist einfach dieser kleine Platz da, wo die ganzen Leute sich immer treffen, ne? Wo auch dieses Monster ist, das da aus dem Boden da rauskommt.
Ja, bei Dark Souls 2 war das Dorf da. Oh, aber, nee, weiß nicht mehr, wie das
in Dark Souls 2 war das Majula.
Majula, genau.
Ja, aber in Dark Souls 1 war das ja noch stärker mit den Verknüpfungen. Also auch in 2 hatte man viele Verknüpfungen, aber in 2 war das eher so, du bist einen Weg gegangen, bist den komplett durchgegangen und dann bist du zu Majula wieder zurückgereist sozusagen und konntest von dort aus dann wieder weitergehen. In DS1 war das so, dass du, wenn du irgendwie eine komplette Passage durch warst, dann bist du auf einmal wieder da angekommen, wo du vorher angefangen bist. Und da waren sehr, sehr viele Shortcuts sozusagen in dem Haupt.
Ja, nicht nur in den Maps einzeln, sondern auch in einem kompletten, im kompletten Spiel quasi.
Ich habe gerade gegoogelt, es ist der Firelink Shrine.
Echt?
Ja.
What? Aber was war das denn im dritten?
Firelink Shrine.
Ja. Ja. Im ersten? Auch.
Rätsel gelöst.
Ja, das ist, wenn wir darüber reden, dann müssen wir ganz tief in die Geschichte eintauchen, weil. Aber
Lore kannst du quasi
ja,
vergessen.
Ja, es wird, also ich reiße es kurz an, dann würde ich sagen, reden wir nicht weiter drüber. Aber Dark Souls 1, 2, 3 ist ein Universum, soll es sein, ne? Dann haben wir andere FromSoft-Spiele und alles Mögliche. Elden Ring soll der Ursprung sein. Und die Theorien und die Lore und alles, das ist so verstrickt und. Unglaublich, aber Dark Souls 1, 2 und 3 haben tatsächlich lore-technisch was miteinander zu tun, ne? In ganz, ganz weiten Abständen, und das ist immer wieder aufgegriffen worden dann durch die Spiele selber, zum Beispiel durch den Firelink Shrine selber. Ne?
Ja, krass. Was man vielleicht noch, oder was ich noch als Punkt vielleicht anbringen wollte, du hast gesagt, Enrico, du weißt nicht, ob der dritte Teil so ein bisschen berechenbarer war. Mhm. Das kommt natürlich auch einfach mit der Erfahrung, die du insgesamt im Genre sammelst. Dein erstes Souls ist nicht wie das letzte Souls, das du gespielt hast, auch wenn sich die Spiele teilweise stark unterscheiden, aber du weißt schon, worauf du dich einlässt und was so die Wichtigkeiten sind. Und die haben ja auch gerade im dritten Teil, haben sie schon dafür gesorgt, dass du auch mehr Varianz hast in den Gegnern oder auch Bossgegnern, weil sie so Fake-Angriffe plötzlich gemacht haben oder so verzögerte Angriffe. Das gab es vorher auch nicht so, ne? Plötzlich hat er irgendwie geschlagen und du dachtest, es kommt ein Angriff, aber nein, der dreht sich nochmal und dann kommt er mit einem
so wie Backslash. Bei, wie bei Clair Obscur, wenn du denkst, ja, jetzt weiche ich aus, so jetzt pariere ich und genau. Auf einmal holt er nochmal anders aus.
Fünf Minuten macht er irgendwelche Faxen, bis er mal angreift, so weißt du, und du denkst, ja, fuck, verpasst.
Teilweise mit dem Tracken von den Angriffen, dass die sich während des Angriffs auch nochmal drehen und alles mögliche.
Oh, das war die, richtig schlimm.
Genau, das war bei Dark Souls 1 fast gar nicht. Ne? Der Gegner hat angegriffen und der hat gerade ausgeschlagen.
Ja, ja.
Viele Bosse in Dark Souls 1 und 2 konntest du einfach dadurch parieren, dass du einfach nach links oder nach rechts gegangen bist.
Ja.
Wenn du wusstest, in welche Richtung er schlägt, dann war nach links einfach, konnte er dich überhaupt gar nicht treffen und sowas, dieses, das Zielen sozusagen während der Drehung, das war in 3 schon viel schlimmer.
Ja, ja, definitiv, ne? Aber muss ja auch sein, die müssen sich ja auch weiterentwickeln. Ich finde das gut, dass die Änderungen so stattgefunden haben. Wir kommen mal zur Wertung, und zwar haben wir der Reihe nach Dark Souls 1, zur Wertung muss ich aber erstmal sagen, es ist zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben die Spiele genommen und uns gesagt, okay, wenn wir das jetzt alles spielen würden, wie würden wir die jetzt bewerten nach der Qualität und wie das Spielwertgefühl ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir können nicht alles mit S bewerten. Dark Souls 1, als es rausgekommen ist, natürlich hat es zu dem damaligen Zeitpunkt ein S verdient, heute im Vergleich unserer Meinung nicht mehr.
Und man muss natürlich auch ein bisschen Varianz reinbringen. Ne? Wir können nicht alle Spiele auf S haben.
Genau, also das Genre ist auch absolut krass. Kommen wir zu Dark Souls 1. Und zwar haben wir eine Gesamtwertung von B. Für Dark Souls 2 eine Gesamtwertung von B genauso. Und Dark Souls 3, weil es schon perfektioniert ist, quasi von den Mechanics und alles Mögliche, gibt es von uns ein A.
Mhm, genau. Ja, das Ding ist, auch das ist jetzt wieder quasi Meckern oder Ranking auf sehr hohem Niveau. Das heißt, diese Spiele sind alle sehr, sehr gut. Aber man muss ja einfach diese Abstufung für uns auch haben. Ne? Wir müssen sagen, was ist für uns ein klares S und steht einfach da drüber, oder was ist halt ein B, was in dem Moment nicht schlecht ist, aber einfach diese Abstufung hat. Ne? Und ich ehrlich gesagt hat mein Herz auch so ein bisschen geblutet, als ich gesehen habe, quasi hat die Dark Souls-Reihe im Ganzen für uns ein B bekommen. Wenn man sich überlegt, dass das so die Reihe begründet hat, tut es echt ein bisschen weh. Ne?
Aber es baut ja auch darauf auf. Das ist das Fundament. Und wir werden ja gleich sehen, wohin das alles führt.
Ich muss auch sagen, dass das Meckern auf extrem hohem Niveau ist, wenn wir sagen, Dark Souls kriegt von uns eine Wertung von B.
Ja.
Weil die Spiele sind alle super. Also wenn ich jetzt jemanden empfehlen würde, so ein Spiel anzufangen, ob ich jetzt 1, 2 oder 3 empfehlen würde, ich würde sagen, spiel einfach alle.
Spiel einfach also, alle.
Just do it. Hast du keine 400 Stunden?
Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil auch wenn man, auch viele Leute sagen, hier, welchen Titel soll ich denn davon anfangen, 1, 2 oder 3, 2 ist so das schwarze Schaf, zwar wird so angesehen, ich finde aber, es hat genauso viel Wiederspielwert wie die anderen Teile auch.
Total. Absolut.
Perfekt. Dann kommen wir einmal zu unserem nächsten Titel. Als nächstes auf der Agenda genau dasselbe von FromSoft weiterentwickelt, verbessert. Und zwar ein PlayStation-Exklusivtitel, Bloodborne. Habt ihr bestimmt schon was davon gehört?
Nee.
Bloodborne kam raus zwischen Dark Souls 2 und 3, und zwar im Jahr 2015. Und wird von vielen als der Titel angesehen, der es unendlich verdient hat, ein Remake, ein Remaster, irgendwas zu bekommen. Viele Leute sind auf Reddit unterwegs und bedrängen FromSoft schon fast, bedrohen sie, damit da irgendwas passiert von Bloodborne. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Wie empfandet ihr denn Bloodborne?
Ich weiß, dass es Hases Mitlieblingsspiel ist. Der liebt ja Bloodborne. Er sagt immer, ich habe schon, keine Ahnung, 49 Mal oder sowas durchgezockt. Und ich empfinde ähnlich. Ich habe es nicht so oft gespielt wie Hase, aber Bloodborne hat so ein bisschen mit dem Schema von Dark Souls gebrochen. Es kam ja, glaube ich, direkt danach auch raus.
Es kam nach dem zweiten und vor dem dritten.
Genau, ja. Genau. Viele Personen sagen, dass man sich Dark Souls mit dem Schild recht einfach machen kann. Oder einfach, um die Gegner rumzulaufen und die zu backstabben. Und hier wollte FromSoft, glaube ich, ein bisschen damit brechen.
Ja, die haben halt gesagt, es gibt keine Schilde.
Es gibt ein Schild.
Bis auf eins.
Aber dieser Schild ist ja irgendwie so ein Witz mehr oder weniger.
Ich glaube, das wäre so nur zum Parieren da gewesen. Ne?
Ja, ja.
Der war allgemein nicht nützlich. Das Spiel war nicht auf Schilde ausgelegt, sondern vielmehr aufs korrekte Ausweichen und auf dem Parieren, welches Pro und Contra hatte. Ja. Wenn du es nicht geschafft hast, Edgy-Badge, hast du halt Leben verloren oder dein Leben. Wenn du es geschafft hast, hattest du die Möglichkeit, Leben wiederzubekommen.
Ja.
Und ich glaube, das war sogar das einzige Mal in der kompletten Souls-Reihe, also von From Software. Ich weiß nicht, ob du bei Sekiro zum Beispiel Leben wiedergewinnen konntest auf diese Art und Weise oder später bei Elden Ring. Aber bei Bloodborne konntest du, hattest eben deine Lebensleiste, die dann runtergetickt ist. Das war so ein hellrot. Und wenn du es geschafft hast, in der Zeit quasi diesen Konter auszusetzen, oder zu parieren oder nochmal anzugreifen. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war.
Dann hast wenn du gehittet wurdest, hast du quasi dein Leben vorzeitig abgezogen bekommen. Wenn du den Gegner aber zurückgehittet hast, hast du das wieder gut geschrieben bekommen mit jedem
Hit quasi. Du solltest aggressiv spielen, das wollten die. Und das führt auch dazu, dass anstatt des Schildes du ja noch eine Knarre hattest, mit der du die Gegner staggern konntest. Wenn du im richtigen Moment, wenn er dich angreifen möchte, die abschießt, dann sind die halt zusammengesackt.
Ja.
Du konntest dein Finishing Move oder was auch immer.
Genau, Parry, Riposte mit einer Knarre.
Ja. Es gab zwar auch in den Souls-Teilen, also in den Dark Souls-Teilen, zwar Long-Range-Waffen wie Bögen oder wie Armbrüste, aber so ein schnelles Gameplay mit einer Waffe, sowas gab es vorher nicht.
Ja, ich fand Bloodborne geil. Das war für mich tatsächlich der erste Teil der Reihe, den ich aktiv gespielt habe, mit dem Wissen, was Souls-Spiele sind. Und dann in Yharnam rumzulaufen als dieser Jäger in diesem komischen Albtraum war schon richtig, richtig geil. Ich habe es übel gefeiert. Was ich sagen muss, rückwirkend betrachtet, aber auch zu der damaligen Zeit, das Spiel ist unfassbar düster und hat mir auch so einen richtig unwohligen Vibe während des Spiels gegeben.
Ich wurde auch so depressiv,
genau, so ein bisschen. Dass du das Gefühl hattest, ich kann das jetzt vielleicht so 4-5 Stunden, was schon viel ist, klar, aber dann ist es aber auch gut. Ich kann nicht noch länger gerade in dieser Welt eintauchen. Und was ich auch doof fand, auch dort hatte alles denselben Vibe. Es gab zwar unterschiedliche Bereiche auch, die teilweise auch stark unterschiedlich aussahen, aber du hattest immer dieses düstere, Gothic, London, viktorianisches London und sehr, sehr, ich würde schon sagen, fast Diablo-esque. Und so düster, dass mich das echt ein bisschen noch fertig gemacht hat.
Ich konnte auch nicht länger als so, ich sag mal, 2, 3, 4 Stunden spielen, weil ich mich danach so down gefühlt habe. Mir fällt gerade ein, ihr habt mir das Spiel sogar zum Geburtstag damals geschenkt.
Richtig, ja. Damals auf der PS4. Ja.
Es ist aber so gut, es macht so viel Spaß, es ist so viel schneller, finde ich. Und du spielst auch aggressiver, verlierst dabei auch nicht die Angst, sag ich mal, die man ja in Souls-like immer so ein bisschen mit sich führt. Und ich weiß nicht, es hat für mich sehr viel perfekt gemacht. Also wirklich sehr, sehr viel. Die ganzen Entscheidungen, dass die mit Dark Souls, mit dem Schema F so ein bisschen gebrochen haben, war für mich 100% richtig damals.
Ich mochte zum Beispiel diesen Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da ist man, glaube ich, auch im Brunnen oder sowas runtergesprungen und plötzlich warst du in deiner Hub-Welt. Aber es war nicht deine Hub-Welt, sondern es war eine Hommage oder was auch immer dort. Und da hast du auch ein paar Sachen gefunden und sowas. Ich finde sowas richtig, richtig geil. Dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, relativ gegen Ende des Spiels hattest du dieses riesengroße Auge gefangen in so einem Tower. Und das konntest du mit so Hebeln runterballern. Das musstest du auch, glaube ich, um weiterzukommen. Und dieses riesengroße Auge konntest du später, wenn du mit so einem Aufzug runtergefahren bist und du hast komplett nur schwarz gesehen, du warst in so einer schwarzen Umgebung und dann läufst du so 40, 50 Meter, siehst erstmal gar nichts und plötzlich liegt da dieses Auge. Und das fand ich auch so geil. Das waren so diese Momente, die einen so richtig abgeholt haben. Ey.
Ich fand auch, die Story war hier nicht so abstrakt wie in Dark Souls. Also es war besser nachvollziehbar für einen Souls-Titel.
Für einen Souls-Titel war das Spiel schon fast erzählerisch auf höchsten Peak. Cutscenes noch und nöcher so gefühlt. Ja. Ne? Es gab sehr, sehr viel tatsächlich, ja.
Ich fand diesen Werwolf-Typen so cool, der direkt am Anfang
Gascoigne.
Ja, genau.
Father Gascoigne.
Ja, ja. Da konntest du ja auch über mehrere Wege dorthin gehen und diese Spieluhr finden und dann konntest du den betäuben damit. Das habe ich so gut gemacht, so eine Mini-Story dahinter aufzubauen. Geil.
Ja. War ja, schon geil. Aber der erste Boss, mit dem man richtig Probleme bekommen hat, in Bloodborne.
Mhm. 100%. Da musstest du die Mechanics schon wirklich drauf haben, ne?
Erinnert natürlich noch an relativ, ich würde mal sagen, Hälfte des Spiels oder nicht ganz, vielleicht ein Drittel abgeschlossen, wart ihr in so einer Kirche. Das war ab da quasi sowas wie euer Nexus, will ich nicht sagen. Das war schon, du hattest noch so deinen eigenen Space, aber dort hattest du auch so eine gewisse Basis, wo du auch Leute einladen konntest, die du gerettet hast. Und es gab so einen Mörder, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Wenn du den eingeladen hast zu dir, hat er all die anderen Leute, die du da hattest,
genau.
Das sind so diese geilen Sachen oder dieser Wahnsinn. Wir spielen ja auch in einer Lovecraft-Welt, quasi, oder sehr, sehr angelehnt daran. Und du hast ja auch einen Wahnsinns...
Einsicht. Einsicht.
War das Einsicht?
Wahnsinn war ein Statuseffekt, der dann verursacht wurde, genau. Das war das, was du gesammelt hast durch random Loot oder Bosskämpfe oder sonstiges, war Einsicht.
Stimmt.
Und das war Lore verbunden natürlich. Je mehr Einsicht du hast, desto mehr hat diese Welt sich für dich geöffnet quasi. Ne? Desto mehr konntest du durchblicken, desto mehr wurdest du nicht mehr reingelegt in Anführungszeichen. Ja. Es gibt da diese Szene, wo du schon vorher warst, quasi kurz nach dem ersten Boss. Und dann kommst du irgendwann wieder, hast deine Einsicht sehr, sehr hoch. Auf einmal siehst du diese Riesenviecher, die überall, diese Amygdalas hießen, die an Gebäuden hängen und keine Ahnung was, weil du halt diese Einsicht dann dementsprechend hattest. Ne?
Aber Hammer-Game. Insgesamt Hammer-Game.
Es ist wirklich verrückt. Wir kommen mal zu den Waffen. Das war die Mechanik, die alles rausgehauen hat. Wir hatten verschiedene Waffen, natürlich an der Anzahl nicht so viele wie in jedem Dark Souls. Aber wir hatten den Clou, dass die Waffen sich transformieren konnten. Du hattest eine Waffe, die hatte zwei Stances quasi. Das war quasi wie Wechseln zwischen Einhand und Zweihand, kann man sich so vorstellen. Nur, dass die Waffen dann was Special gemacht haben. Das komische Schwert wurde dann zu einem Speer oder das Einhandschwert zu einem Zweihandschwert und so weiter. Oder zu einem Hammer. Und das war eine coole Mechanik, die man auch im Kampf eingebunden hat, weil du eine Attack gemacht hast, wenn du die Waffen geswitcht hast. Du konntest also Kombos so ein bisschen machen. Bildvariation, muss ich sagen, gab es da nicht so viel.
Ja, genau.
Das war wirklich, wirklich wenig. Wir hatten zwar ein bisschen Blutung, Arcane und hier und das auf Waffen, konntest du ein bisschen skillen, war aber nicht so viable. Stärke, Dex, das war's, ne?
Ja.
Das, was, ja?
Die Spielvielfalt hat auch ein bisschen darunter gelitten, weil man hatte irgendwie das Gefühl, dass du von Anfang an hast du irgendwie eine Waffe ausgewählt von drei oder sowas und dann hast du irgendwie das halbe Spiel mit dieser Waffe gespielt.
Ja.
Und irgendwann hast du nochmal vielleicht die Waffe gewechselt und man hatte auch irgendwie gar nicht so viele Upgrade-Materialien im Spiel, habe ich das Gefühl.
Du hattest auch nicht diese random Drops an Waffen wie in Dark Souls, hattest du ja auch nicht. Ja. Es waren ja fest platzierte Waffen überall.
Ja.
Und du konntest ja auch nicht jede Waffe auf Max aufleveln bis zum Ende.
Ja.
Ne? Es gab zwar, du konntest hier relativ, hoch ballern, aber jetzt nicht, dass du sagst, höchste Stufe und so. Du hast recht, das konntest du noch nie. Aber hier noch weniger als sonst. Ne? Du musstest schon, um jede Waffe auf höchstem Level zu haben, musstest du das Spiel auch mehrfach durchspielen.
Ja, NG plus 5 oder 10 mindestens.
In anderen Soulstein hast du halt einfach mal irgendwie die Waffe ausgewechselt und hast was anderes gespielt. Hier war das eher so, du hast deine upgradete Waffe schon gehabt und alle anderen haben erstmal keinen Sinn gemacht, außer du hattest genug Upgrade-Materialien, um die dann nochmal zu verbessern.
Ja.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied gewesen.
Ich
finde auch bei den Soulstein war das so, dass du teilweise, du hattest eine Waffe, die war Feuer-infused oder sowas. Und dann hattest du eine Waffe, die war irgendwie Elektro-infused. Und je nachdem, was für einen Boss du hattest, wusstest du, ja, vielleicht ist die Waffe besser als die andere. Das war in Bloodborne auf jeden Fall nicht der Fall. Da hast du die Waffe gehabt und im Endeffekt, egal welche Waffe du hattest, mit der bist du gegen jeden Boss klargekommen.
Das stimmt allerdings. Ich fand das absolut schade, was ich noch erwähnt haben muss. Ich habe immer gerne auch Magic Builds gespielt bei Dark Souls und alles Mögliche. Hier war das absoluter Schrott. Du hattest ein paar Spells, die aber nicht wirklich was gemacht haben. Wenn du mit den Spells in irgendeiner Weise einen Boss bekämpfen willst, musstest du dafür bauen, musstest du alles in ich weiß gar nicht mehr, wie das Stat hieß.
Arcane.
Nee.
Doch, wir haben die hier gerade gezeigt.
Der ist Arcane. Nee, Arcane war für Blutung und alles Mögliche. Ach so. Genau. Arcane Blood hat mit Blutung skaliert und war ein anderer Stat, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und da musstest du aber auch auf One-Shot bauen und extra für den Spell quasi, ja, ja. Das war Schrott.
So, hat das alles, es gab diese One-Shot-Builds, so wie du gesagt hast, du konntest mit einem Magieangriff von Anfang an gefühlt jeden Boss one-hitten, aber du musstest da komplett genau nur diesen Build bauen und konntest nur diesen einen Move und that's it. Du konntest nicht irgendwie cool Magic usen tatsächlich.
Die beste Magie ist doch sowieso Nahkampfmagie.
Das stimmt.
Auf die Fresse Magie.
Ich zeig dir Magie mit meinen Fäusten.
Wobei man auch sagen muss, dass in Dark Souls 1 und 2 jetzt Magie auch nicht unbedingt so die Spielvariante war, mit der man komplett ausschließlich spielen konnte. Das war, glaube ich, erst in Dark Souls 3 so richtig der Fall, dass du hauptsächlich, also dass du sagen kannst, ich baue jetzt komplett nur ein Magiebild und mach alles nur noch auf Fernkampf.
Das stimmt. Nee, würde ich nicht behaupten. Ich weiß noch genau, Dark Souls 2 im ersten Gebiet zwar noch nicht so, konntest du ein paar Spells usen, aber dann, wo du quasi durchgegangen bist, wo die Drachen, wo das Drachengebiet ist, diese Türme und alles Mögliche, kurz davor, nachdem du einen NPC befreit hast, stand er da, kurz vor dem Gebiet, und bei dem konntest du Dark Magic Spells, diese Dark Fire Spells kaufen. Und ich glaube, mit 6 oder 7 an der Zahl waren das oder sowas. Oder nicht so viel, ich weiß es nicht mehr genau. Aber die haben richtig Spaß gemacht. Ne? Die habe ich auch im PvP teilweise benutzt und alles. Und das hat Bock gemacht. Aber jetzt schweifen wir wieder ab.
Abschwufe.
Kommen wir einmal zur Wertung. Und zwar, Bloodborne hat unserer Meinung nichts anderes verdient als ein S. Da hat From Software einen Schritt gewagt, der sich absolut gelohnt hat bis jetzt. Und ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen, dass FromSoft echt dumm wäre, nicht in irgendeiner Weise Bloodborne wieder aufzugreifen in Zukunft. Mit einem Remake oder sonstiges, zweiter Teil.
Sollte mal, ne? Stattdessen kommt jetzt Nintendo mit The Dusk Bloods ums Eck und klaut denen so ein bisschen die Butter vom Brot. Ne? Es ist ja quasi 1:1 Bloodborne, so nah, wie es nur irgendwie sein darf.
Ja, das, ich weiß es nicht. Weird. Wir werden noch schauen, darüber werden wir potenziell André nochmal einladen und vielleicht eine Special-Folge machen, nur über das Game.
Es ist auf jeden Fall, was man noch zu Bloodborne sagen könnte, es ist wirklich sehr schade, dass es nur ein PlayStation-Exklusivtitel war.
Ja. Stimmt, es ist
PS4 viele, auch exklusiv. Ne? Viele der, also eigentlich fast alle Titel, die wir heute auf der Liste haben, sind auch auf dem PC rausgekommen. Und viele Dark Souls-Spieler und Souls-like-Spieler spielen halt auf dem PC. Und bei Bloodborne war das halt leider nur auf der PS möglich, ja.
Viele Fehler wurden gemacht, hoffentlich werden die ausgebadet in späterer Zukunft. Kommen wir weiter zum nächsten Titel. Und zwar, wer hätte das gedacht? Ein FromSoft-Titel. Sekiro, Shadows Die Twice. Rausgekommen nach Dark Souls 3, vor Elden Ring natürlich. Und zwar im Jahre 2019. Dort haben wir wieder einen anderen Versuch von FromSoftware erlebt, dass das Souls-like-Genre, was die ja etabliert haben, anders auszuweiten. Und zwar sind wir in einem japanischen Setting im Hause, stark wohl bemerkt mit Samurais, mit aber auch Dämonen und Geistern und alles Mögliche. Und das Setting, Besten. Sind wir uns alle einig, kann man nie verfehlen. Ne? Wenn du nicht weißt, was für ein Setting du nimmst, nimmst du japanisches Setting mit Yokai und Punkt aus Ende.
Aber kommt auch zu selten. Und deswegen fand ich Sekiro auch so geil. Mich hat das Setting komplett abgeholt, weil ich mich da sehr, sehr verbunden fühle. Und ich nerv euch schon mal direkt mit meiner Ansicht zu Sekiro, weil ich finde, es ist das beste FromSoft-Spiel. FromSoft-Spiel. Mhm. 100%. Ich feiere es so hart, gerade weil du nicht die Varianz in den Builds hast. Ich finde es cool, wenn du Builds machen kannst, du hast verschiedene Waffen, bla 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 bla. Aber an Sekiro fand ich so geil, du hattest dein Katana, du hattest so ein paar Gimmicks, die du machen konntest.
Ninja Gadgets.
Genau. Und that's it. I want to be ninja. Lern das Spiel oder den Boss oder stirb. Und das fand ich so geil. Ich meine, klar ist das schön zu sagen, oh, du kommst hier gerade bei dem Boss nicht weiter, ich versuche mal die Waffe, aber ich habe es nie gefeiert, mich irgendwie so verschieden durchzukämpfen und verschiedene Builds zu nutzen, sondern ich mochte einfach diesen Aspekt, dass du der Dude bist und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht.
Auf jeden Fall war Sekiro das Spiel, wo man ohne Skill nicht mehr vorankam. Du könntest in allen anderen Souls-Titeln irgendwie dich durchschießen, bei Sekiro konntest du das vergessen. Wenn du nicht parieren konntest, dann bist du irgendwann nicht mehr weitergekommen in dem Spiel.
Ich hab's damals durchgespielt, aber vom Bauchgefühl ist es für mich mit der Titel, den ich am unwahrscheinlichsten nochmal spielen würde. Ich weiß nicht. Mich hat es tatsächlich nie so richtig gepackt. Das Gameplay generell auch nicht. Ich habe bei den anderen Titeln wie Dark Souls oder wie Bloodborne viel, viel mehr Spaß gehabt, tatsächlich. Ich weiß nicht, für mich war das dort eher Arbeit, kann man fast sagen.
Ja, das war die Parry-Mechanik, haben die ja schon sehr, sehr früh eingefügt. Bei Dark Souls 1 oder Demon's Souls gab es das ja auch, glaube ich, schon. Aber hier wurde kompletter Fokus drauf gelegt. Das heißt, du hattest die Parry-Mechanik mit verschiedenen Variationen. Einmal das normale Parryen, dann einmal, wenn ein Gegner eine Special-Attacke gemacht hat, dass du hochspringen musstest, dabei einen Konter machen musstest, oder wenn der Gegner eine Thrust-Attacke gemacht hat, dass du dann auch einen speziellen Konter anwenden konntest, der direkten Damage dann am Gegner gemacht hat. Und dazu Lightnings konntest du auffangen, hochspringen, auffangen und zurückwerfen. Safe. Völlig verrückt. Also diese ganzen Variationen, die haben wir natürlich jetzt wieder gesehen bei Clair Obscur. Ich glaube, Sekiro ist für Clair Obscur der größte, wie soll ich sagen, der größte Einfluss für das Kampfsystem gewesen. Mhm. Würde ich behaupten. Und dann aber auch noch zusätzlich hast du bei Sekiro eine Bar, die sich aufbaut. Und wenn diese Bar dann voll ist, kannst du eine Special Attack machen und den Gegner quasi sofort killen.
Vielleicht ist Hase jetzt gerade auch voll an der Bar.
Das ist wahrscheinlich. Stand. Das ist wahrscheinlicher als ein Bloodborne-Remake.
Jetzt wird's persönlich.
Ja, und wenn die Bar sich gefüllt hat, das vergisst man ja auch, dann hat man einen Gegner instant gekillt.
Ja.
Auch bei Bossen tatsächlich.
Stimmt, das Problem war irgendwann mal, dass Bosse mehrere Phasen hatten. That's not even my final form.
Richtig.
Und dann hast du, so oft hatte ich gerade in diesem Spiel, gerade bei Sekiro, das Gefühl, ich habe ihm gerade zwei Lebensleisten weggemacht, weil das siehst du ja mit diesen Punkten.
Yes.
Ja. Relativ, irgendwann mal kommt das hinzu, sonst haben die erstmal nur eine Bar, dann kommt plötzlich eine zweite Bar. Ja.
Und aber auch teilweise bei Normal Mobs, nicht nur
auch bei Bossen. Genau, auch teilweise bei Normal Mobs. Und dann kam dieser Wichser Genichiro. Über den müssen wir auf jeden Fall reden.
Die erste Wall.
Die erste richtige Wall, der erste Motherfucker, der einen so hart abgenervt hat, weil ich weiß nicht, wie oft ich gegen den gefightet habe oder wir dementsprechend, ich weiß gar nicht, mit welchen Jungs wir das damals gespielt haben, aber auch in einer großen Runde, wahrscheinlich du, ja. Du André, damals ja. Auch. Ne? Und,
ich habe alleine gespielt.
Ja, du bist halt auch uncool. Und dann hat dieser Wichser, für den du gefühlt schon 8 Stunden gebraucht hattest, nach seinen 2 Lebensbalken einfach noch einen.
Oh yeah.
Und der war ja noch mieser.
Also ich weiß nicht mehr, wie viele Versuche wir hatten. Das Bonfire sozusagen war da sehr in der Nähe. Und wir sind da bestimmt 50 Mal hingerannt, bis wir ihn endlich geklatscht haben.
Das waren lange Tage.
Das war ein richtig krasser Bossfight. Aber sowas bleibt in Erinnerung. Danach, was in mir in Erinnerung geblieben ist, ist der große Affe, gegen den man gekämpft hat. Dieser weiße Affe. Und das war so crazy. Ich glaube, der hatte 2 Lebenspunkte. Na? Und bei Genichiro hast du ja gemerkt, 2 Lebenspunkte weg und du wusstest direkt noch eine Phase, weil irgendwie eine Cutscene gekommen ist oder irgendwas. Ne? Oder du wusstest da nicht, aber es kam eine Cutscene. Ne?
Ja.
Und bei dem Affen war das nämlich so, du hast ihn faktisch getötet mit den 2 Lebensbalken.
Da stand sogar auch irgendwie, was auch immer dort stand, böse besiegt oder
Demon
irgendwie
Slain sowas, ne? Oder keine Ahnung was. Ne? Das stand da und dann willst du schon weitergehen. Auf einmal steht er wieder auf.
Ja, weil er Parasiten in sich hat.
Ja, aber weißt du, was mir im Gedächtnis geblieben ist? Der Boss kommt nochmal. Und zwar als ein weiterer Affe und der untote Affe. Zu zweit.
Oh Mann, ey.
Absolut crazy. Das kam irgendwann dann. Aber das war so das erste Mal, dass man gesehen hat, oder ich glaube, das war noch nie so, dass du auf einmal von einem toten Boss diese Überraschung hast. Ja. Und das hast du ja vorhin erwähnt, Enrico, dass die Teile ein bisschen predictable waren. Ja. Und sowas haben die bei Sekiro eingebaut. Das fand ich so crazy geil einfach nur.
Ach, allgemein die komplette Ästhetik in dem Spiel. Hier hast du wirklich sehr, sehr unterschiedliche Orte, auch ob du jetzt im Himmelsfuckingreich bist über den Wolken oder du in irgendeiner Vergangenheit von dir bist, in so einem auch feudalen Dorf, das angegriffen wird. Dann wiederum bist du in so einer auch Wasserwelt, wo komische fischartige Schlangenviecher sind. Es war alles Hammer. Es war richtig, richtig geil. Ne?
Das Gameplay von Sekiro war auf jeden Fall super schnell im Vergleich zu den anderen Souls-Teilen. Was man hier bei Sekiro auf jeden Fall nicht so viel hatte, in allen Souls-Teilen, egal in welche Ecke du gegangen bist, egal in welche Tür du gefunden hast, man konnte immer irgendwie nützliche Gegenstände finden. Bei Sekiro war das halt nicht der Fall, weil du hattest ja nur deine eine Waffe und du konntest dich upgraden durch deine Skillpunkte und sowas. Aber jetzt irgendwie zusätzliche Materialien finden oder so war komplett,
du konntest, zu sagen, ich, kaum vorhanden. Den Arm konntest du, glaube ich, ein bisschen verändern noch.
Es gab sehr wenig. Du konntest deine Health so ein bisschen aufbauen mit irgendwelchen Punkten, die du bei bestimmten Bossen gelegt hast. Und es gab so ein paar Quest-Items, die du hier und da geholt hast. Es gab Händler auch. Aber größtenteils hast du recht, dass du konntest nicht so viel finden. Ich bin aber nicht der Meinung, dass deswegen die Exploration schlechter war.
Nein, es hat zum Spiel gepasst, weil es auch das Spiel, also auch die Wege zu den Bossen sozusagen schneller gemacht hat. Das ganze Gameplay war an sich schneller. Und auch genauso, du bist also sozusagen von Gegner zu Gegner zu Gegner gerannt und dann kam der nächste Boss. Das war schon so ähnlich wie so ein Boss-Rush-Game, würde ich sagen.
Ja, es gab weniger, aber perfektionierter. Ich erinnere bei Dark Souls an die Consumables, du bleibst stehen, du nimmst diese Granate in die Hand und wirfst sie quasi und die Animation ist clunky und scheiße und die Granate fliegt und weißt du, es ist langweilig damit in irgendeiner Weise zu kämpfen. Bei Sekiro, die Kunais und alles Mögliche. Das war im Kampf wie so ein Tanz quasi, konntest du die Dinger verwenden.
Das war das Geile. Mir ist das bei einem speziellen Boss, ich weiß nicht mehr welchen, das war sowas wie ein Tausendfüßler oder keine Ahnung was. Da ist mir das erste Mal richtig geklickt: Wow, das Spiel ist ein Rhythmus-Game.
Ja.
Wenn ich den Rhythmus des Gegners raus habe, dann weiß ich, pa, parry, 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 zack. So, weißt du? Und da ist mir das jetzt so richtig gedämmert, dass ich gerafft habe: Ah, okay. So läuft das hier. Vorher war das echt schwierig, weil gerade wenn du von Dark Souls und Bloodborne kommst, das Gameplay ist ja ein ganz anderes, das Kampfsystem. Und da irgendwie reinzukommen, fand ich sehr, sehr schwer tatsächlich. Ne? Und wenn es aber dann Klick gemacht hat, dann war es richtig geil.
Aber es steckt noch mehr dahinter, weil das Geile ist, du hast das ganze verdammte Spiel, sei es bei dem Riesenaffen oder irgendwo, ne? Hast du einfach nur Sekiro Mechanics, parrying, dies, das, ausweichen, ne?
Ja.
Du bist so im Flow. Und dann kommst du zum Demon of Hatred, Alter. ein optionaler, ganz am Ende ein Boss, ne?
Ja.
Und der Demon of Hatred ist kein Sekiro-Boss, Alter. Das ist ein Dark Souls-Boss.
Ja,
du musst ausweichen.
Ja.
Du kannst nicht parryen bei ihm. Da haben die einfach nur mal den reingeklatscht und gesagt, spielt nicht Sekiro, spielt Dark Souls.
Spielt Dark Souls.
Und das im Kopf umzudenken, ich habe für den, ich weiß nicht, 25, 30, 40 Versuche gebraucht. Ja. Das war der, Genichiro war für mich tatsächlich nicht so krass. Echt? Wie der. Na, Demon of Hatred hat mich Maß genommen.
Und da hat es dir nicht mal geholfen, dass du in diesem Spiel sogar einmal sterben durftest.
Nee.
Shadows Die Twice, du durftest nach einem Tod, durftest du weiterspielen. Was ja auch geil war.
Tatsächlich, hat dir nichts geholfen in manchen Situationen.
Ich fand, als wir damals Sekiro gespielt haben, Genichiro haben wir eigentlich Dark Souls gespielt. Wir haben ausgewichen und gehauen, weil wir noch nicht auf diese Parry-Mechanik so richtig klar kamen. Und erst bei Genichiro haben wir gemerkt, da kommen wir nicht mehr weiter. Wir müssen lernen zu parryen.
Ja, das hat er dir gesagt und gezeigt, auf jeden Fall.
Ich fand auch diesen Boss mit dem Pferd.
Parry mich, parry mich!
Der am Reiten ist, den fand ich auch schwierig.
Das war der erste Boss.
Ja. Es gab einige richtig schwierige Bosse, ey, ganz ehrlich. Es gab auch richtig coole Bosse, den Stier und sowas. Boah, waren schon nice Sachen dabei.
Ja.
Und da das Spiel so nice ist, was hätten wir anderes erwartet als eine S-Wertung, ganz ehrlich?
S steht für Sekiro.
Ja, weil Sekiro ein bisschen neuer ist als Bloodborne, sind die Rufe vielleicht nicht so stark, aber wir würden behaupten, dass wir zumindest genauso auf einen zweiten Teil oder, naja, Remake wäre zu früh, glaube ich, aber hauptsächlich auf einen zweiten Teil oder was Ähnliches warten, weil das hat reingehauen und wird auch sehr, sehr angenommen werden von der Community, würde ich behaupten.
Genichiro hat reingehauen.
Genichiro, Demon of Hatred. Oh, stellt euch vor, Demon of Hatred und Genichiro beide gleichzeitig.
Alter. Also,
aber wer ist stärker von beiden?
Man kann ja echt auf Masochismus stehen, ne? Aber das ist schon echt ein bisschen too much.
Schade, dass es keine Expert-Difficulty gibt.
Eine Sache, die ich da noch dazwischen sagen muss, wo du das gerade sagst, in allen Souls-Titeln, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, als ich meinen ersten Dark Souls-Teil gespielt habe und das kam ein Foggate, ich dachte, oh nein, schon wieder ein Boss. Alter, ich werde wieder sterben. Und je mehr Dark Souls-Spiele man spielt oder Souls-Titel man spielt, desto mehr freut man sich eigentlich, den nächsten Boss zu sehen. Also man hat richtig Lust, den nächsten Boss zu sehen. Was ist das für ein Boss? Was hat er für Mechaniken? Die Mechaniken zu lernen, das ist das, was die Spiele ausmacht.
Ja, FromSoft erzieht die nächsten Masochisten. So ist es einfach mal.
Ich hasse mein Leben.
I hate my life. Kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar diesmal nicht von From Software, und zwar von Team Ninja entwickelt, welches auch sehr, sehr viel in diesem Genre gemacht hat. Nioh 2. Nioh 1 packen wir quasi mit rein. Es sind ähnliche Spiele, nur mit mehr Variation. Man kann es vergleichen wie Dark Souls 1 und 2. Aber Nioh 2 hat mich auch sehr, sehr abgeholt tatsächlich. Wir haben wieder, wie Sekiro, eine Abwandlung im feudalen Japan mit mehr Bezug auf Yokai. Dort geht es hauptsächlich um die Dämonen. Und zwar spielen wir einen Charakter, den wir uns erstellen. Im ersten Teil haben wir einen Static Character gezockt, der William hieß. Dieser ist im Nioh 2 nicht vorhanden. Die Zeitspanne zwischen Nioh 1 und 2 ist... lass mich lügen, 200, 300 Jahre. Also die Teile haben an sich mit der Story, von der Story her, nichts miteinander zu tun. Verschiedene Geschichten. Und wir schnetzeln und kämpfen uns von Map zu Map durch Dämonen. Und der Clou an dem Game, das ist schwer.
Ach nein.
Nein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Dort hast du, du musst ein Bild bauen, der nicht schlecht ist, um überhaupt bestehen zu können. Das ist das Problem. Du kannst nicht mal ein bisschen in Stärke skillen, mal ein bisschen hier skillen, mal ein bisschen da skillen oder alles nur in Geschick reinpumpen oder in Stärke und hoffen, dass alles gut geht. Nein, du musstest auch teilweise, muss ich respecken, um irgendwie voranzukommen tatsächlich. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Bei Dark Souls hatte ich immer, okay, ich 20 Punkte Vitalität, 20 Punkte Stamina und dann gehe ich auf Stärke. Reicht mir völlig, ne? Oder Dex oder sonstiges, ne? Das hat mir völlig gereicht. Aber hier musst du wirklich, wirklich gucken, waffenabhängig. Und das ist mit einer Mechanik verbunden, die nicht zum Parryen ist. Du kannst natürlich blocken, Parryen kannst du leider nicht. Aber die Mechanik bei dem Spiel ist, dass du Stances hast quasi. Mhm. Du hast Low, Middle und High Stance bei jeder Waffe. Diese Stances sind dafür abhängig, welches Moveset deine Waffe durchführt quasi. Diese ist aber, die Mechaniken sind so krass ineinander verstrickt, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben tatsächlich, weil mit es ist nicht bei jeder Waffe gleich, was Stance-Switches auslösen zum Beispiel. Bei der einen Waffe kann es sein, dass du dein Stamina voll wiederbekommst. Bei der anderen Waffe kann es sein, dass du einen kurzzeitigen Buff für die nächste Attack bekommst. Und so weiter und so weiter. Jede Waffe hat sein eigenes Skilltree. Du hast selber ein Skilltree. Du kannst dich in einen Dämon verwandeln. Dafür wie à la Devil May Cry kann man sich vorstellen. Ne? Du hast eine Gauge, die füllt sich auf. Wenn die voll ist, kannst du dich in einen Dämon verwandeln. Du kannst aber auch mit der Gauge von Dämonen, wie bei Aria of Sorrow, Castlevania, konntest du Dämonenseelen quasi in dich einverleiben und diese dann aber auch nutzen für einen Angriff im Kampf. Ne?
Das ist ziemlich, ziemlich krass und für Leute, die darauf stehen, übel geil. Weißt du, wodurch das möglich ist?
Masochismus.
Durch Masochismus und durch diese tausenden, gefühlten Millionen Ausrüstungsgegenstände. Denn in Nioh ist es ja so, dass du richtige Loot-Drops hast. Mhm. Also sprich, du kannst eine Waffe gefühlt 10-mal bekommen mit unterschiedlichen Stats. Richtig. Oder unterschiedlichen Leveln. Du konntest die einzelnen Sachen hochballern. Und dadurch konntest du diese, fast schon wie auch in Diablo, habe ich ja vorhin schon erwähnt, kannst du diese krassen Builds bauen, weil du diese verschiedenen Elemente und verschiedenen Ausrüstungsgegenstände hast. Und da ist für mich persönlich der Knackpunkt, finde ich nicht geil. Mich hat es nicht abgeholt in dem Moment.
Da muss man sehr viel Zeit investieren in dem Sinne, aber das ist eine absolute Präferenzsache.
Mhm,
das
ja, ist absolut.
Hundertprozentig. Der eine hasst es, der andere liebt es.
Ja.
Beispielsweise bei wenn ich vergleiche Diablo 3, du konntest, ich weiß nicht, bei Diablo 3, ob das ging, aber du konntest bei ARPG-Titeln quasi, du hast eine Rüstung bekommen, die einzelnen Werte konntest du rerollen und alles Mögliche. Kannst du hier auch, ist aber nicht so wichtig. Du kannst das natürlich in die Richtung so ein bisschen beeinflussen, aber das ist nicht das Einzige, was das i-Tüpfelchen ist. Ne? Du kannst vom Bild bauen viel, viel, wie soll ich sagen, viel variabler gehen. Na, es ist nicht so, okay, du musst für dein Bild diesen Stat jetzt auf dieser Waffe haben.
Ja.
So plump ist das nicht. Die Variation ist da.
Ich habe Nioh nicht gespielt, aber für mich klingt das jetzt so, als wäre das auf jeden Fall was für Leute, die ein bisschen mehr grinden. wo man auch, keine Ahnung, wenn man jetzt auch die beste Waffe mit den besten Stats haben möchte, dann kann man das Spiel auch viel mehr spielen und die Bosse wiederholen und
ist aber tatsächlich nicht so relevant.
Ist nicht so relevant.
Ja, hast du recht, man kann es machen, ist aber wirklich nicht so relevant. Zu den einzelnen Waffenfraktionen gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Waffen, auch Raritätsstufen. Wir haben Common, dann Blue, Epic und Legendary und alles Mögliche. Das ist alles vorhanden, auch für die Rüstung und alles Mögliche. Es ist schon eine Masse, aber irgendwann lernst du einfach nur, okay, ich sammle nur noch die Epics auf oder die Legendaries. Alles andere ist einfach Schwachsinn.
Es gibt mir so einen Vibe hier mit dem Loot, worüber wir jetzt viel gesprochen haben. Und auch optisch mit den ganzen Bars und dieses Bunte, was wir da alles haben. Das schreckt mich so ab, weil es sieht für mich aus wie so ein koreanisches MMO oder sowas. Oder sieht
für mich aus wie Dynasty Warriors.
Oder Metin 2.
Oh ne, ey, lass hier nichts auf Metin 2 kommen. Dann fetzen wir uns gleich hier. Aber ich weiß, was du meinst.
Deswegen habe ich es auch nicht gespielt, weil es mich optisch so krass abschreckt.
Komplett. Aber ich sehe die Faszination dahinter tatsächlich.
Das mag vielleicht abschrecken in Bezug auf Gegenstände, dass es so viele gibt und keine Ahnung was. Es ist aber nicht der Haupt. Aspekt des Spiels. Der Hauptaspekt des Spiels kann man, wenn man ein Dark Souls zum Beispiel will, es aber schneller haben will, à la Bloodborne oder Sekiro, ist das die perfekte Alternative, würde ich behaupten, weil es ist Fast-Pace. Es ist richtig, richtig schnell. Du hast verschiedene Dodges sogar. Du hast einen Double Dodge. Es ist aber auch, musst du überlegen, ob du diesen Double Dodge nutzt. Stamina ist so viel wichtiger in dem Game als in irgendeinem anderen Game, weil du mit gewissen Aktionsstamina wieder aufpushen kannst und je nach Bild und alles Mögliche. Also es mag vielleicht komisch aussehen, aber Enrico, fürs Optische, wie du Spiele bewertest, werde ich auch nie wieder auf dich hören.
Stimmt.
Wegen Claire Obscure. Stimmt.
Jetzt wird es wieder persönlich hier.
Es ist ja immer persönlich.
Hundertprozentig. Nichtsdestotrotz kommen wir zur Wertung von Nioh 2. Und zwar ein B von uns bekommen, weil ich natürlich auch der Einzige bin, der das gespielt hat.
Das ist deine persönliche Wertung hier.
Quasi, genau. Ich würde aber sagen, wenn ihr die Schnauze voll hat von Bloodborne und Sekiro, es nicht mehr sehen könnt, dieselben Bosse das 100. Mal zu legen, ist das eine sehr, sehr gute Abwechslung.
Unwahrscheinlich.
Man kann
That's racist.
Man kann Dinge ja wieder nachholen und mal rausholen. Ich glaube, Nioh 2 ist da nicht gerade die schlechteste Alternative.
Noch eine Sache zu Nioh 2. Es hat von allen Souls-Teilen, zumindest von From Software, die besten Koop-Einstellungen. Heißt also, wenn du mit einem Kumpel zusammen das Spiel durchzocken willst, funktioniert das da am besten.
Alter, kannst du bei From Software quasi knicken. Also kannst es, aber es ist immer so eine nervige Scheiße. Du
Liebe
hast
Monster
sechs
Hunter.
Items, um irgendeinen bestimmten Status hervorzurufen.
Richtig.
Und auch wieder aus der Welt rauszukommen. Boah,
nein,
Schmutz,
dort
ey.
Funktioniert das mit einer Lobby. Schmutz. Man ist in der Lobby drin, man kann zusammen eine Map starten. Los geil, geht's. Jeder kriegt den Fortschritt, jeder kriegt Loot, alles geil. Richtig Hammer.
So. Aber ich muss auch dazu sagen, was die Multiplayer-Mechanik in den Souls-Teilen angeht, die hat mich nie so richtig gecatcht. Für mich war das persönlich immer ein Solo-Play-Titel. Ja, und ich fand das immer schon fast so ein Cheaten sozusagen, bei einem Boss irgendwie einen Kumpel mit dazu zu nehmen oder irgendeinen Random mit dazu zu nehmen, die teilweise entweder zu schlecht oder viel, viel zu gut waren und dir einen Boss sozusagen kaputt gemacht haben, dadurch, dass du ihn einfach mit reingenommen hast.
First-Time-Playthrough, nee, würde ich niemals machen, dass man zusammen das durchzockt.
Das kratzt an der R.
Ja. Aber für Fun muss man das mal gemacht haben.
An dieser Stelle machen wir einen Cut, da wir so viel zu besprechen hatten zum Thema Souls Games. Deswegen freut euch nächste Woche auf den zweiten Part. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal.